Guten Morgen miteinander, schön seid ihr hier dabei im Livestream. Gestern feierten wir 1. Augustfeier. Da knallte es hier und da, groß und klein hatten Freude an Kalisalpeter und Schwefel. Es datschte. Und ab und zu, da knallt es auch in unserem Leben. Und darum brauchen wir Trost. Trost, um dieses Thema geht es heute in der letzten Predigt, in der Predigtserie Miteinander aneinander wachsen. Und wir wollen miteinander den Vers auslegen, der im 1. Thessalonicher Brief steht, im Vers 18. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Was diese Worte bedeuten, das wollen wir miteinander anschauen. Ja, es knallt manchmal in unserem Leben und natürlich haben wir das Gefühl, es wäre nicht nötig gewesen, dieses Leid, diese Ungerechtigkeit. Und es kommt uns vor wie ein Haufen Mist. Wenn man am Wandern ist und in einem Kuhladen steht, dann ärgert man sich darüber. Aber anscheinend diejenigen, die hier diese Kuhladen getrocknet haben und dann auf einen Haufen geschichtet haben, die wussten für einen Verwendungszweck für diesen Mist. Und genauso ist auch das Leid, die Not in unserem Leben anscheinend für etwas da. Nämlich, dass wir Gottes Trost und seine Gegenwart ganz neu erfahren. Und dazu brauchen wir einander. Wir können fragen, ist Trost eigentlich notwendig? Wir leben in einem Land, da geht es uns sehr gut. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo Krieg herrscht, Verfolgung, wo keine medizinische Versorgung da ist, geht es uns doch gut? Haben wir wirklich Grund zum Klagen? Ich denke ja. Jeder Mensch erlebt Ungerechtigkeit. Auch du und ich. Leid gehört zu unserem Leben. Darum brauchen wir den Trost gegenseitig. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann gehen wir davon aus, jeder, der Jesus nachfolgt, leidet Verfolgung. So heißt es im 2. Timotheus Kapitel 3. Verfolgung, das kann ganz real sein. Vor 11 Jahren haben zwei Mädchen in Deutschland eine Bibelschule besucht und die Liebe zu den Menschen hat sie dazu getrieben, einen diakonischen Einsatz zu machen in einer fremden Kultur. Sie gingen nach Jemen und kamen nicht lebend zurück. Sie wurden entführt und ermordet. Aber nicht nur Leid, das direkt den Glauben betrifft, fordert uns heraus, sondern jeder von uns hat in seinem alltäglichen Leben Leid. Dazu gehört körperliche Schmerzen oder psychische Krankheiten, sodass man nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher oder dass man den Durchblick nicht mehr hat. Dazu kommt auch Misserfolg, das Scheitern im Beruf oder in der Familie. Jeder, der Jesus nachfolgt, erleidet Verfolgung und Schwierigkeiten. Und ich glaube, jedes Leid, das aus der Hand von Jesus genommen wird, von Jesus angenommen wird und mit seiner Kraft getragen wird, das ist ein Leiden um Jesu Willen. Klar, es gibt auch Leiden, die sind nicht so ernst zu nehmen. Und wenn man sie in die richtige Relation zum Leben setzt, dann verlieren sie ihr Gewicht. Das war so bei mir, als ich mich beklagt habe über unseren Gefrierschrank. Wir haben das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis angenommen und letzthin einen Kühlschrank gekauft. Und plötzlich habe ich gemerkt, er macht so Lärm. Und ich hatte die Befürchtung, dass dieser Lärm immer lauter wurde, so rief ich der Servicenummer an. Und schon als ich mein Anliegen da weitergegeben hatte, merkte ich, wie lächerlich das eigentlich war. Dein Kühlschrank macht Lärm. Klar ist ein Motor drin. Wenn das das einzige Problem ist, das ich habe, dann geht es mir ja sehr gut. Ich habe dann meiner Frau das auch gesagt, dass ich da angerufen habe und sie hat es nicht mal bemerkt, dass der Kühlschrank Lärm macht. In so einer Situation ist es gut, wenn uns jemand zuhört und dann vielleicht die Frage stellt, wirklich? Stört dich wirklich der Lärm von deinem Kühlschrank? Und mit dieser Frage wirklich merken wir ja, eigentlich ist das Leid, wo wir mit uns schleppen, gar nicht so schlimm und wir können es ablegen. Und trotzdem Niemand kann einen Katalog aufstellen, welches Leid es schlimm ist und welches nicht. Für einen Schüler, der eine Prüfung verhauen hat, kann das Leid genau gleich schlimm sein wie jemand für eine kurze Zeit, gleich schlimm sein, die gleichen Emotionen hervorrufen wie für jemand, der sein ganzes Hab und Gut verliert. Und darum wollen wir Trauernde ernst nehmen und ihre Not mithelfen zu tragen. Leid gehört also zu unserem Leben. Und wenn du gerade Leid erlebst, dann bist du nicht jemand, der von Gott verstoßen ist oder zu dem Gott nicht gut schaut. Es gehört einfach zum Leben dazu. In einer alten Übersetzung in Sprüche 12, Vers 6, dort heißt es, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. So gehören Schwierigkeiten in unserem Leben dazu. Petrus, der Jesus nachfolgen wollte, voll Eifer, wurde von Jesus aufs Wasser gerufen. Und Petrus hat einen Schritt getan. Und als er so mitten auf dem Wasser stand, bemerkte er, was für ein Sturm eigentlich rings um ihn tobt. Und er kriegte Angst. Und dann geschah genau das, was er befürchtete, er ging unter. Aber wisst ihr, da war Jesus da. Und in diesem Moment erfuhr Petrus die starke, helfende, rettende Hand von Jesus Christus, die er nicht erfahren hätte, wäre er nicht in diese Situation gekommen. Wenn wir in der Not sind, dann hilft es uns, unseren Blick auf Jesus Christus zu richten, der einmal alle Not von uns wegnehmen wird. Dazu habe ich ein Bild mitgenommen. Süße Früchte, die dann im November wieder Saison sind. Diese Litschis haben so eine harte Kruste rundherum. Und als ich das erste Mal so eine Frucht aß, da hatte ich meine Mühe, diese Schale da schön wegzukriegen. Aber darunter ist saftiges, süßes Fruchtfleisch. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Glauben. Diese Kruste rundherum ist das Leid und die Not, die wir erleben. Und es kommt einmal der Augenblick, da wird diese Kruste von unserem Leben weggenommen. Alles Leid, aller Misserfolg, alle Schwierigkeit, letztendlich der Tod wird von uns weggenommen. Und was darunter hervorkommt, das ist das, was während dem Leid gewachsen ist. Echter Glaube, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Das wächst darunter und ist erst sichtbar, wenn Jesus wiederkommt und dem Tod und allem Misserfolg und allem Leid endgültig ein Ende setzt. Und genau von dem wusste Paulus und genau mit dem hat Paulus die Thessalonicher getröstet. Er hat ihren Blick auf Jesus Christus gerichtet. In den Versen vor unserem Bibeltext, da lesen wir, wie Paulus beschreibt, wie Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde. Ein mächtiges Bild beschreibt dort der Paulus. Er beschreibt, dass zuerst der Erzengel mit kräftiger Stimme Jesus ankündigt, dann kommt der erste himmlische Trompeter und zusammen kündigen sie die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Erde an, für alle hörbar. Und dann stehen zuerst die Toten auf, schon gestorben sind und an Jesus Christus geglaubt haben, dann werden wir, die wir am Leben sind, während dieser Zeit entrückt in den Himmel und dann heißt es, dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das mit Jesus sein, das ist der Augenblick, wo Jesus diese Kruste vom Leid von uns wegnehmen wird und wo das zum Vorschein kommt, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Darum, egal wie gescheitert dein Leben aussieht, wenn Jesus wiederkommt, wird diese Kruste vom Leid von dir weggenommen. Und darum gib nicht auf, wenn du jetzt nur Mühsal siehst. Im 1. Korinther 15, wohl das längste Kapitel, wo es um die Auferstehung geht, am Schluss, da schreibt Paulus, weil ihr wisst, dass Jesus einmal diese Kruste von euch wegnehmen wird, geht weiter. Tut treu euren Dienst und lasst euch nicht beirren von dem Leid und von den Schwierigkeiten, die in eurem Leben auftreten. Also wir richten unseren Blick auf Jesus, auf sein Reich, das kommen wird. Und ich habe drei Punkte, die uns helfen, unseren Blick auf Jesus zu richten. Das erste ist das Denken. Trost empfangen wir über das Nachdenken, über die Wahrheiten, die in der Bibel geschrieben sind. Ich gehe davon aus, dass manchen Kummer, den wir erleben, eigentlich gar nicht nötig wäre und daher kommt, dass wir für uns die Wiederkunft von Jesus in unserem Leben gar keine Bedeutung hat. Wir haben zwar schon viel von der Wiederkunft von Jesus gehört, aber es ändert nichts in unserem Alltag. Paulus schreibt, wenn einige von euch so leben, als gäbe es keine Auferstehung von den Toten, dann ist der Glaube ohne Kraft. Wenn wir uns nicht daran erinnern, dass Jesus einmal diese Kruste von uns wegnehmen wird, haben wir keine Kraft, Schwierigkeiten und Nöte auszuhalten und durchzustehen. Dann tun wir das Beste, wenn wir sofort aus jeder schwierigen Situation flüchten. Aber es ist keine gute Lösung. Es hingegen hilft es uns, das richtige Denken, wenn wir uns den konkreten Aussagen der Bibel über Gott, über unser menschliches Herz, über die Erlösung, über Jesus Christus, wenn wir uns das vor Augen führen. Wenn du inneren Frieden und Trost willst, dann denke intensiv über die Grundaussagen der Bibel nach. Stellt euch einmal vor, es gäbe einen Zeitungsartikel, jetzt nach den Sommerferien, wie kann man nach der Sommerzeit ohne Stress im Alltag starten? Dann würde da stehen, beschäftige dich mit den Grundlagen des Lebens. Dann würde stehen, was ist der Sinn deines Lebens? Wozu bist du hier auf Erden? Woher kommst du? Wohin gehst du? Gut, vielleicht denkst du auch jetzt, ja, wenn ich Leid habe, dann brauche ich nicht biblische Wahrheiten, dann brauche ich Trost. Aber glaubst du wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dass er Mensch wurde? Dass er hier auf der Erde unendliches Leid ertragen hat, damit er dich einmal zu sich holen kann und jedem Leid ein Ende setzen kann? Glaubst du das? Dass wir eine Zukunft der Freude und der Hoffnung haben? Wenn du das glaubst, haben wir alle Hoffnung der Welt, allen Trost der Welt. Und wenn du das nicht glaubst, dann ist das Beste, aus jeder schwierigen Situation zu flüchten. Also das Nachdenken über die biblischen Wahrheiten hilft uns im Umgang mit dem Leid und es tröstet uns. Schärfe dein Denken und dein Blick auf das Reich von Jesus. Hat das Bibellesen einen festen Platz in deinem Terminkalender? Ich halte es so, dass ich vor dem Frühstück in der Bibel lese, weil ich weiß, dass was ich brauche an Stärkung ist der Blick auf Jesus, dass mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, meine Emotionen von Gott geprägt sind. Bitte Gott um Disziplin. In der nächsten Woche, wenn vielleicht der Alltag wieder beginnt, das Bibellesen, das Aufsaugen von Gottes Wahrheiten in deinem Leben zum Teil von deinem Tagesablauf zu machen. Bitte Gott um Hilfe dabei. Ich hoffe auch, dass der Sonntagsgottesdienst fest in deinem Terminkalender steht. Dass du nicht überlegen musst, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen. Gottesdienste, gemeinsame Lieder, die Predigt, ein Gebet von einem Gebetshelfer nach dem Gottesdienst, das richtet unser Blick wieder auf Jesus und es gibt dem Leid und der Not den richtigen Platz in unserem Leben. Weist der Not den richtigen Platz in unserem Leben zu. Weiter hilft es auch, Bibelverse oder Liedtexte auswendig zu lernen. Ein paar von der Gemeinde zusammen mit zwei anderen lernen wir nächsten Monat einen Teil vom Philipperbrief auswendig. Und das tut so gut, diese hilfreichen Verse in uns aufzunehmen. Das haben wir jetzt schon 5-mal gemacht, 5 Monate. Und ich muss sagen, diese Bibeltexte haben mein Leben, mein Denken geprägt auf eine erfreuende, hoffnungsvolle Art und Weise. Und du darfst dich uns gern anschließen. Also das Denken hilft uns, den richtigen Umgang mit dem Leid zu haben. Nach dem Denken, die nächste Disziplin ist das Danken. Durch das Danken drücken wir Gott unser ganzes Vertrauen aus. Wenn wir danken, dann sagen wir Gott, du hast größere Weisheit als ich und ich vertraue dir, dass du auch in dieser Notsituation etwas Gutes machen kannst. Denken wir an Josef. Josef im Alten Testament, er wurde von seinen 10 älteren Halbbrüdern ausgegrenzt und hat von ihnen unfassbares Leid erfahren, mörderisches Unrecht. Aber am Schluss der Geschichte sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr habt das Böse gemacht, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Und mit diesem Wissen über Gottes Allmacht, über Gottes Souveränität, darfst du schon heute in der Schwierigkeit, im Leid Gott preisen für seine Führung. Das Danken hilft uns dabei, Gott höher zu achten als die Probleme in unserem Alltag. Bei mir ist es so, dass ich wunderbar verheiratet bin, aber leider haben sich zwei Sünder geheiratet. Und da gibt es manchmal Spannungen. Und in einer solchen Spannung, da habe ich Gott schon gedankt. Gott, ich danke dir für meine Ehefrau, weil meine Ehefrau hast du mir gegeben als eine Hilfe. So sagt es Gottes Wort. Und ich habe gesagt, Gott, auch in dieser schwierigen Situation, wenn ich meine Frau nicht verstehe, sie ist mir eine Hilfe, Geduld und Freundlichkeit zu lernen. Übrigens bin auch ich für meine Frau eine Hilfe, dass sie Freundlichkeit und Nachsicht mit mir üben kann. Aber das Danken in einer Situation hilft uns. Vielleicht ist auch ein Bruder, ein Geschwister, der dir Mühe bereitet. Dank Gott für ihn, dass Gott aus dieser schwierigen Situation etwas Gutes machen kann. Weiter hilft das Lieben, das richtige Lieben. Wir lieben ja sehr viel. Ich liebe meine Frau. Sie ist die hilfsbereiteste und treueste Frau, die es gibt. Und ich bin stolz darauf, sie als einzigen erobert haben zu können. Ich liebe auch meine Kinder. Mein Jüngster, niemand öffnet so wunderbar den Mund beim Zähneputzen wie mein Jüngster. Oder niemand hat so große Freude an farbigen Unterhosen wie meine kleine Tochter. Oder niemand fährt so schnell Fahrrad wie mein ältester Sohn. Also die sind alle so 1, 3 und 4 Jahre alt. Ich habe große Freude an ihnen, weil ich ihr Vater bin. Ich habe auch große Freude an der Gemeinde, jedem Einzelnen von euch. Ich könnte eine Lobhymne singen für jeden Einzelnen von euch. Und ich liebe meinen Job und ich werde sogar noch bezahlt dafür von euch. Also wunderbar. Und ihr tut es auch alle freiwillig. Das ist einfach genial. Aber ich weiß, dass es eine Liebe in meinem Leben gibt zu Gott, die größer sein muss und will. Und im Vergleich, die Liebe Gottes im Vergleich zu der Liebe zu allem anderen, sieht das andere aus wie nichts. Wir haben deshalb keinen inneren Frieden, weil unser Herz sich an wandelbare Dinge hängt. Nur die Liebe zum Unwandelbaren bringt uns Frieden, schreibt schon Augustinus. Und es gibt etwas, das unveränderlich ist. Die Gegenwart und die Liebe von Gott. Das Einzige, das uns nicht enttäuscht, ist die Liebe von Gott. Die kann sich nicht verändern. Wir können sie nicht verlieren. Die Liebe von Gott ändert sich nicht mit dem Auf und Ab von unserem Leben. Sie ist nicht abhängig von meinem Erfolg. Mein größtes Versagen ändert nichts an der Liebe von Gott zu mir. Stell dir das mal vor. Wenn ich versage, sind die Menschen ab mir enttäuscht. Sie wenden sich von mir ab, sie ziehen sich zurück oder sie reden über mich. Aber wenn ich versage, Gottes Liebe gegenüber mir verändert sich nicht. Wie wunderbar ist das? Und auch das größte Fiasko, der Tod, macht die Liebe von Gott zu mir nur noch erfahrbarer. Es gibt nichts, was felsenfester und zuverlässiger ist in meinem Leben, in deinem Leben, weder Gottes Liebe zu mir, zu dir. Darum heißt es auch hier im 1. Thessalonicher Brief, dann werden wir mit dem Herrn sein alle Zeit. Die Ausrichtung auf Gott ist das, was unsere erste und wichtigste Liebe verdient. Denke mal zurück über die Woche, die du gerade erlebt hast. Was ist passiert? Lass mal Revue passieren. Was hat dir viel Emotionen, viel Ärger vielleicht gekostet? Und prüfe deine Liebe, ob sie rechter Art war. War es wirklich die Liebe zu Gott, die dich in letzter Woche geleitet hat? Oder war es die Liebe zu einer alten Gewohnheit vielleicht? Prüfe deine Liebe. Und bitte trau auch deinen eigenen Prüfungen nicht so sehr. Dein eigenes Herz kann dich auch irreleiten. Bitte Gott, dich zu prüfen. Prüfe mein Herz und kenne, wie ich es meine, heißt es im Psalm 139. Oder Jeremia bittet um Prüfung von Gott. Züchtige mich Gott, bittet Jeremia, züchtige mich Gott aber mit Maßen, damit ich erkenne, ob ich wirklich das Richtige liebe, das Unwandelbare liebe. Jetzt haben wir drei Punkte angeschaut, die uns helfen, unseren Blick auf Jesus Christus und auf sein Reich zu richten. Wenn du jetzt gerade eine Not erlebst, dann sagst du, ja, diese Predigt hat mich jetzt überhaupt nicht getröstet. Und das stimmt auch. Diese Gedanken müssen wir uns machen, bevor wir in einer Not sind. Es ist leicht gesungen, dass wir in der Not Gott preisen, aber das auch wirklich zu leben, das ist schwieriger. Trostworte müssen von Person zu Person weitergegeben werden. Wer Trost weitergibt, muss die Kraft haben, der Not ins Auge zu sehen und Schwierigkeiten auszuhalten. Und das kann nur ein Bruder, wenn er dir begegnet. Ich habe mal jemanden gefragt, was ihn denn so tröstet. Und es war eine Person, die sehr viel Leid durchgemacht hat. Und diese Person hat mir gesagt, sicher keine frommen Bibelverse. Die kann ich schon selber lesen. Aber was hilft, hat sie gesagt, sind Menschen, die da sind, die anrufen, die einen Brief schreiben, die auf Besuch kommen. Jemand, der da ist und der mich tröstet. Wie können wir dann gute Tröster sein? Gute Tröster können wir dann sein, wenn wir in einer Haltung der Barmherzigkeit dem anderen gegenüber begegnen. Wir nicht die Schuld suchen von dem Fehler oder von dem Leid, das der andere trägt, oder nicht Antworten suchen in erster Linie auf das Leid, das der andere trägt. Jesus ist uns ein Vorbild. Als er die Menschen sah, begegnete er ihnen mit einer inneren Haltung der Barmherzigkeit. Und diese ist sehr wichtig, wenn es ums Trösten geht. Weiter wollen wir trösten, indem wir zuhören. Bereitschaft zum Hören. Wir sind bereit, den anderen zu verstehen. Und wir widerstehen der Versuchung, während der andere spricht, uns schon zu überlegen, was wir dem anderen antworten können, wenn er dann endlich aufhört zu reden. Wir hören zu. Aktives Hören, das kann auch heißen, wir stellen Fragen. Durch Fragen helfen wir dem anderen, seine Empfindungen auszudrücken. Wir können mehr erfassen, was ist seine Not. Und wenn wir seine Not verstanden haben, können wir mit Fragen dem anderen auch helfen, seinen Blick auf Jesus Christus zu richten. Aber in allem Zuhören und Fragen wissen wir, unser Trost ist kein Trost. Wir haben einen Gott allen Trostes, so beschreibt ihn Paulus im 2. Korintherbrief. Und darum beten wir. Wir beten mit dem Nächsten und bringen seine Not vor Gott. Und in diesem Gebet können wir die Herrlichkeit von Gott, an die wir glauben, dass Gott einmal die Kruste von unserem Leben wegnehmen wird und dass einmal darunter das zum Vorschein kommt, was in dem Leid gewachsen ist. Dieser Glaube, diese Hoffnung können wir im Gebet dem anderen zusprechen. Es ist auch gut, wenn wir beten für den anderen, wenn wir wieder zu Hause sind. Mit Fürbitte den anderen im Gebet tragen. So können wir also trösten. Wir Menschen, wir sind Hoffnungswesen. Wir brauchen Hoffnung und wir geben einander mit dem Trost Hoffnung weiter. Leid ist unerträglich, wenn keine Hoffnung da ist. Es ist schlimm, in einen Tunnel hineinzufahren und nicht zu wissen, ist es eine Sackgasse. Aber wenn wir sehen, da ist Licht am anderen Ende des Tunnels, dann können wir die finsterste Finsternis ertragen, denn Hoffnung ist da. Und Hoffnung haben wir, wenn wir wissen, am Ende kommt Jesus und richtet sein Reich auf. Das ist die größte Hoffnung, die wir haben. Johannes hat die Offenbarung geschrieben, in einer Zeit, da litten die Christen Großes. Da war Christenverfolgung unter Domitian und Christen wurden den wilden Tieren vorgeworfen, sie wurden auf brutale Art öffentlich hingerichtet und die Christen, einige davon, haben Loblieder gesungen, während sie dem Tod ins Auge schauten. Sie haben ihren Mördern und Henkern vergeben Und die, die zugeschaut haben, waren so berührt von dieser Hoffnung angesichts des Todes, dass sie auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Menschen sind Hoffnungswesen. Und wie du und ich heute leben, ist absolut geprägt von dem, wie wir die Zukunft sehen. Eine Geschichte von zwei Männern, die in die Gefangenschaft geraten sind, verdeutlicht dies. Der eine hat kurz vor der Gefangenschaft die Nachricht erhalten, dass seine Frau und seine Kinder getötet wurden. Der andere hat erfahren, dass seine Frau und Kinder am Leben sind und dass sie auf ihn warten. Keine zwei Jahre und der erste Mann war tot. Er hat sich aufgegeben. Der andere überstand die Strapazen und nach 10 Jahren Gefängnis wurde er entlassen und er konnte nach Hause gehen. Diese beiden Männer hatten äußerlich genau dieselben Umstände. Aber sie reagierten anders darauf, weil sie eine unterschiedliche Zukunft vor sich hatten. Der eine hatte die Hoffnung, seine Lieben wiederzusehen, der andere nicht. Es war der Blick in die Zukunft, der entscheidend war, wie diese Männer mit ihrer Gegenwart zurechtkamen. Und jetzt verstehen wir noch besser, warum Paulus uns auffordert, einander zu erinnern, dass Jesus wiederkommt und uns damit zu trösten, dass sein Reich, ein Reich der Freude, auf uns wartet. Wie ist es mit Ihnen? Glauben Sie, dass Sie nach Ihrem Tod einfach verwesen wird und die große Finsternis, das große Nichts kommt? Dass am Ende der Zeit die Sonne erlöschen wird und niemand mehr je an die menschliche Zivilisation denken wird? Das ist eine Variante. Es gibt aber auch eine andere Variante. Glaubst du an einen neuen Himmel und an eine neue Erde? Glaubst du an einen Tag des Gerichts, der jede böse Tat vergelten wird und jede Ungerechtigkeit wieder gut machen wird? Glaubst du an eine Ewigkeit von Freude und Freude und nochmals Freude? Das sind zwei Zukunftsvisionen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber je nachdem, woran wir glauben, gehst du, gehe ich, ganz unterschiedlich mit dem persönlichen Gefängnis von unserem Leid und Not um. Und nicht nur die Christen während Domitians Verfolgung haben sich mit dem Reich von Jesus getröstet, auch die Sklaven in Nordamerika. Die Negro Spirituals, sie sind vollgepackt mit einer Hoffnung auf einen Himmel, auf eine neue Erde, auf ein Gericht, auf Kronen und Gewänder, die bereit sind für die, die an Jesus Christus geglaubt haben. Der gesungene Glauben hat diesen Menschen, die Unmenschliches erleben mussten, Tag für Tag Hoffnung gegeben. Es hat ihnen Hoffnung gegeben, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Der Glaube an ein zukünftiges Reich hat diesen Menschen große Hoffnung gegeben, dass einmal ein Tag kommen wird, wo Gott die Kruste vom Leid und vom Misserfolg von uns wegnehmen wird. Und wenn diese Menschen, die ersten Christen oder auch diese Sklaven Hoffnung von Gott erhalten haben durch diese Zukunftsperspektive, kann Gott auch dir und mir in unserem viel kleineren Leid eine neue Perspektive geben. Und dafür will ich jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Reich, das du bald aufrichten wirst, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass du eines Tages der Tod und alles, was damit zusammenhängt, jede Niederlage, jede Entmutigung, jede Krankheit von uns wegnehmen wirst, Herr Jesus. Und dass eines Tages das sichtbar wird, was unter dem Leid und der Not gewachsen ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für dein Reich. Wenn wir in der Bibel lesen, Herr, dass wir gestärkt werden, schenk uns den Glauben in unser Herz, Herr, dass wir mutig weitergehen. Amen.